Tolkien-Podcast. Der Tolkien-Podcast. Präsentiert von der Deutschen Tolkien-Gesellschaft.
Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Sendung des Tolkastes, heute mit Nummer 44. Und bevor ich es gleich wieder vergesse, ja, diese Sendung wurde aufgenommen am 9.12.2020. Und mit mir im Studio habe ich auch eine Leitung nach Bayern aufgebaut bekommen heute. Hier an dieser Stelle erstmal einen wunderschönen guten Abend, Annika.
Guten Abend, ihr Lieben.
Und ein paar Meter weiter unser noch jüngerer Weihnachtsmann Tobias. Hallöchen.
Ho, 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 ho.
Wie geht's euch? Kurze Frage. Annika, wie geht's dir?
Bald ist Weihnachten.
Bald ist Weihnachten. Oh mein Gott.
Heute schneit's. Es ist so schön.
Was ist das?
Das ist weißes Zuckerzeug.
Schnee im Sommer.
Okay. Und Tobias, du, ich habe gehört, du hast dir Weihnachten ganz viel Arbeit aufgeheizt, aber da werden wir gleich im Laufe der Sendung nochmal dazukommen. Wir haben im Vorgespräch noch...
Was ist Weihnachten?
Ja, ja, es ist Weihnachten. Du hast gerade eher gesagt, was ist Weihnachten?
Sag ich ja, was ist Weihnachten?
Ja, wir haben heute, es ist eigentlich, kann ich ja eigentlich schon mal verraten, es ist die... letzte normale Standardsendung für dieses Jahr, oder?
Ja.
Also haben wir heute ein bisschen mehr Themen, so richtig viele Themen.
Ja, und ich dachte eigentlich so, ja, Jahresausklang und alles so ein bisschen in Ruhe lassen und kriegen wir überhaupt genug Themen für die Sendung und dann überschlugen sich ja im Prinzip die Ereignisse.
Ja.
Und eine volle Sendung.
Eine volle Sendung.
Aber gib uns mal den Überblick.
Ja, Überblick. Wir haben wieder Feedback reinbekommen. Da möchten wir uns auch nochmal recht herzlich für bedanken. Da kommt gleich Tobias dazu. Dann kommen wir mal zu den normalen Themen, die wir haben. Wir haben ein bisschen Mitgliederversammlung. Nochmal ein paar Infos, bevor es dann im nächsten Jahr am 8. Januar 2021 soweit ist. Dann haben wir irgendetwas mit Herr der Ringe schließt die Pforten. Ja, das wird ein ganz großer Batzen dieser Sendung heute auch mit dazu beitragen. Fragen. Video des Monats Teil 2. Na, da bin ich mal gespannt, worauf sich Tobias heute wieder hat hinreißen lassen. Über ein seltsames Projekt oder, na klar, vielleicht kamen mir da Tobias und Annika ein bisschen zu Rat, weil ich bin nicht ganz so richtig schlau geworden. Über ein Projekt Northmoor wollen wir uns ein bisschen unterhalten. Dann haben wir Tolkien in den Medien. Es hat irgendwas mit dem Doktor zu tun. Amazon kündigt weiteren Cast an. Tolkien in 5 Minuten. Ja, dann nochmal C6P.
Termine.
Ja, also ihr hört schon, wir haben heute ein straffes Programm.
Ja. Ja. Vielleicht sollten wir das Horn gleich weglassen. Das bringt heute eh nichts.
Also ich habe damit kein Problem, wenn wir heute das Horn 3-4 Mal hören.
Nein, nix da.
Also ich habe Zeit, ich darf immer noch nicht arbeiten. Also meinetwegen können wir auch morgen noch reden.
Aber da brauchen wir nicht dauernd das Horn, das uns unterbricht. Das meine ich.
Nein, wir bauen es dann als Beat mit ein.
Oh Gott, nein. Also fangen wir mal an mit dem Feedback.
Das Feedback
präsentiert ihn zu Tobias.
Gesponsert von Erik. Hallo ihr, das kann ja wohl nicht wahr sein. Da schreibt man einmal kein Feedback, weil man denkt, es werden schon genügend andere die letzte Folge in den höchsten Tönen loben. Schon gibt es kein Feedback zu verlesen. Also, besonders bedanken möchte ich mich für das Interview mit Sebastian. Man kann es ihm und seinem Gefolge wieder mal nicht hoch genug anrechnen, welche Arbeit er in dieser großartigen Veranstaltung für uns steckt. Dankeschön. Und diesen Worten schließe ich mich uneingeschränkt an.
Tito.
Danke, Erik, fürs schöne Feedback.
Und dann haben wir einen Audiokommentar bekommen, der zweite schon in diesem Jahr. Und zwar von Doda.
Liebe Tollcast-Gemeinschaft, es ist tatsächlich passiert. Es gibt mal offizielle Zahlen zu der Herr der Ringe Online. Und ja, ich weiß, schon wieder Herr der Ringe Online. Ich frage mich, könnt ihr ja gerne mal berichten, wem wir damit eigentlich mittlerweile alles auf den Sack gehen. So, aber darum soll es gar nicht gehen. Es geht nämlich darum, dass Ennet Global 7 heißt die Firma oder EG7 abgekürzt, hat Daybreak übernommen. Jetzt fragt man sich, was hat das mit Herr der Ringe Online zu tun? Daybreak ist der Mutterkonzern von Standing Stone Games. Und Standing Stone Games sind die, die früher mal Turbines waren und jetzt eben Standing Stone Games sind. Ja, ist schon etwas interessant, hatten wir auf dem Discord von der Deutschen Tolkien-Gesellschaft auch schon besprochen, durch wie viele Hände ist diese Firma eigentlich schon gegangen. Erst war es Turbine, dann wurden sie von Warner gekauft, waren Tochterunternehmen von Warner, dann hat sich davon Standing Stone Games abgesplitten und die haben sich dann mit Daybreak zusammengetan und jetzt ist Daybreak von EG7 gekauft worden. So, und jetzt kommen wir mal zu den wichtigen Zahlen, denn was schön zu sehen ist, dass weltweit die aktuellen Spielerzahlen etwa bei 100.000 Spielern pro Monat liegen. Also 108.000 ist so der grobe Schnitt an Spielern pro Monat. Und von denen sind etwa 40% Abonnenten. Das ist schon mal eine gute Zahl, wie ich finde. Bei einem Free-to-Play-Spiel wohlgemerkt. Ne? Das ist ja immer noch die Sache. Seit 2012 ist Herr der Ringe Online Free-to-Play. Der Umsatz von Herr der Ringe Online betrug am 30. September 10 Millionen US-Dollar. Der durchschnittliche Spieler gibt $50 im Monat für das Spiel aus. Das heißt jetzt nicht, dass jeder Spieler $50 im Monat ausgibt, sondern gemessen an der Zahl, die der Gesamtspielerzahl und dem, was monatlich verdient wird, das teilt man und dann kommt man auf durchschnittlich ein Spieler gibt etwa $50 pro Spiel für das Spiel aus. So, das ist auch gar nicht so weit hergeholt, glaube ich, weil da fließen ja nicht nur die Abokosten rein, da fließen ja auch die Add-ons rein, da fließen ja auch die ganzen Ingame-Shop-Käufe rein und von daher halte ich das für gar nicht so abwegig und $50 im Monat pro Spieler, könnte man jetzt denken, was, wer macht denn das? Aber für ein Free-to-Play-Spiel ist das eigentlich gar nicht so viel. Aber es ist schön zu sehen, dass es mal offizielle Zahlen gibt, auf jeden Fall. Dann, was auch eine schöne Zahl ist, 80% der Herr der Ringe Online-Spieler spielen das Spiel seit mehr als 3 Jahren. Überraschung. Wenn allein ich das schon seit Ende 2007 spiele, wären garantiert 80% der Herr der Ringe Online-Spieler es seit mehr als 3 Jahren spielen. Eine Ankündigung, auf die wir nicht gewartet haben, weil wir nicht damit gerechnet haben, ist tatsächlich, dass sie eine grafische und technische Neugestaltung von Herr der Ringe Online planen für das Jahr 2022. Und gleichzeitig soll das Ganze dann auch auf Next-Gen-Konsolen portiert werden, also die PlayStation 5 und die Xbox One Series X und S. Und ja, mal gucken, was das dann im Detail heißt. Grund dafür ist natürlich die Amazon-Serie für Herr der Ringe und die Veröffentlichung damit und man möchte, hat sich das so als Ziel gesetzt und möchte zu dem Zeitpunkt dann auch soweit sein, damit man natürlich auch ein bisschen was von dem Kuchen bekommt. Ne? Im Großen und Ganzen kann man also sagen, es sieht jetzt gar nicht so schlecht aus, dass es auch nach Gundabad weitergeht. Genauere Infos sollen wir in einem längeren Brief des Produzenten, wie sich das auf Deutsch immer so schön nennt, erhalten im neuen Jahr, wann auch immer der dann kommt. Ich meine, der kommt meistens so Mitte, Ende Januar, spätestens Anfang Februar sollte der da sein. Und dann sehen wir da mal weiter. Laut offiziellem Forumbeitrag hat der Kauf erstmal nichts, keine großen Veränderungen für Standing Stone Games zu bedeuten und für die Spiele. Faktisch sehe ich das aber ein bisschen anders, denn zum einen weiß man jetzt auch, warum SSG, also Standing Stone Games, in ihrer Kommunikation etwas schweigsam sind, denn Daybreak, der Geschäftsführer da, ist wohl ja nicht gerade für seine Kommunikationsfähigkeiten bekannt und eher Kommunikationslosigkeit und von daher hoffen wir da mal auf Besserungen, was das angeht. Und zum anderen endet Global 7 kommt aus Schweden. Die haben auch einen deutschen Standort in Berlin und von daher hoffen wir doch mal, also ne, die Hoffnung stirbt zuletzt, wir hoffen einfach mal, dass sich dadurch doch irgendwie auch Möglichkeiten ergeben, die EU-Server, in welchem Zustand sie auch immer sind, aber zumindest mal wieder in die EU zu bekommen. Und wenn sie nach Deutschland kämen, wäre natürlich perfekt für deutsche Spieler. Aber überhaupt erstmal wieder auf den europäischen Kontinent wäre auch schon grandios. Jeder, der über 100 Millisekunden Pingzeiten hat und damit Probleme, der weiß, wovon ich spreche. Und wir würden uns doch alle wünschen, dass wir Pingzeiten haben, wie bei der Konkurrenz. Und da klappt das ja auch irgendwie mit europäischen Servern. Das sind soweit die Infos und Neuigkeiten, die ich für euch dabei hatte. Und ja, wünsche euch jetzt noch viel Spaß bei der Folge und gebe zurück ins Studio. Dodo out.
Ja, da bin ich auch mal sehr gespannt. Erfahrungsgemäß mit jedem Weiterverkauf oder Weiterreichens des Spiels Herr der Ringe Online lässt der Support immer mehr zu wünschen übrig. Schauen wir uns jetzt wirklich mal ab. Also was, wo Dota wirklich recht hat, was wir in Europa das Problem haben, ist die Server-Konnektivität, dass wir wirklich über einen großen Teich müssen. Und da haben wir wirklich dann Server-Latenzen von über 140 aufwärts nach oben. Und das ist eigentlich für so einen Schlachtzug, wenn dann 24 Leute kämpfen wollen, wo dann öfters mal die Ping 200 kommt, fatal, wenn dann doch erstmal die gewisse Fertigkeit paar Sekunden hinterherhängt.
Ja. Gut, dann würde ich jetzt aber sagen, lassen wir jetzt diesen Block Feedback mal beiseite. Wünschen uns natürlich über Weihnachten ganz viel Feedback von euch, wenn wir dann Ende des Jahres die erste Sendung für das nächste Jahr aufnehmen. Habt ihr also genug Zeit, über Weihnachten uns schönes Feedback zu schreiben oder einen Audiokommentar zu senden, je nachdem, wie ihr wollt. Und ich würde sagen, fangen wir doch einfach mal. Nee, stimmt gar nicht, wir haben noch eine Nachreichung.
Ich dachte mir gerade, ich warte jetzt einfach mal, ob du noch was sagst oder nicht. Genau, und zwar hatte ich ja in der letzten Folge angekündigt, nachzufragen, als es um das Buch The Nature of Middle-Earth beziehungsweise Natur und Wesen Mittelerdes ging, ob das Cover, wie wir es vermutet haben, tatsächlich von Ted Naismith ist. Den habe ich kurz gefragt und seine Antwort war ja. Er hat sich auch sehr gefreut, dass es wem aufgefallen ist. Und er meinte, der Titel des Bildes ist The Light of Valinor on the Western Sea. Und es ist die Version, die auch im illustrierten Silmarillion von 2004 abgedruckt wurde. Und er grüßt alle ganz herzlich, die beim Tollcast zuhören.
Wunderbar. Jetzt aber. Zu den eigentlichen Themen.
Ach, zu den eigentlichen Themen. Jetzt bin ich gerade schon wieder so frech und guck nochmal, welche Silmarillion-Ausgabe habe ich nochmal? Ist das die von 2004? Nein, das kann ich nachher auch machen.
Während Dennis sucht, fange ich mit der Mitgliederversammlung an.
Ich wollte gerade sagen.
Jetzt hier und live.
Mit drei Personen, okay, ich stimme dafür.
Wir befinden uns also auf dem Landgut der Miss Sophie bei der Mitgliederversammlung, oder was?
Ah, nein. Ah. Sehr geehrte Damen und Herren, wir befinden uns hier auf dem Landsitz von Herrn Eckrich. Den Namen dieses altehrwürdigen Geschlechts verschweigen wir aus Gründen der Diskretion.
Ich vermisse Silvester.
Mein Körper verlangt gerade nach einer Ibuprofen.
Meiner nach Burg Breuberg, aber sei es drum. Also, Mitgliederversammlung. Also
ich will einfach nur eine Mitgliederversammlung.
Aber anderes Thema, komm. Mitgliederversammlung. Tobias, hau raus.
Ja, also wieder, das ist alles eingetötet. Wenn ihr diese Ausgabe hört, müsste auch jeder schon seine Einladung bekommen haben, dass am 8. Januar 2021 um 20 Uhr bei Meeting Switch die Mitgliederversammlung startet. Nach der Einladung und Co., also nach der Willkommensheißung und Co., werden wir auch einmal kurz das System nochmal erklären. Es ist ausgelegt aktuell auf circa 250 Personen. Wenn tatsächlich mehr kommen sollten, haben wir ein kleines Problem. Wer nicht dran teilnehmen möchte oder nicht kann oder gesagt hat, nee, ist nicht meins, der hat natürlich auch noch die Möglichkeit, seine Stimme zu übertragen. Das Ganze muss gemäß Satzung im Original vorliegen. Deshalb hat der Vorstand auch sich dazu entschieden, noch eine zusätzliche Seite in den Rundbrief einzubringen, in dem eben diese Stimmrechtsübertragungsformular enthalten ist und dass es dann im Prinzip das im Original an den Vorstand geschickt werden muss. Da wir das Ganze in das System auch einpflegen müssen, gibt es hier eine gewisse Deadline, die ich gerade nicht auswendig weiß, steht aber im Rundbrief. Und wie gesagt, diese Möglichkeit gibt es. Wir müssen mindestens 50 Menschen erreichen, die da sind. Also 50 Menschen heißt Person inklusive Stimmrechtsübertragungen. Das heißt, de facto reichen irgendwie 20 Menschen, wenn dann jeder von denen noch zwei Stimmrechtsübertragungen hat, wären wir 60 Stimmberechtigte auf der Versammlung und wären gemäß Satzung stimmberechtigt. Es gibt eigentlich nicht allzu viel zu besprechen. Es gibt, glaube ich, einen Geschäftsordnungsänderungspunkt von mir. Da geht es einfach nur um eine Formalie. Wir hatten ja die DTG-Chronik-Mitgliedschaft, die war aber schon in der Geschäftsordnung zeitlich begrenzt und wir hatten sie immer nur vergessen rauszunehmen. Interessanter wird da eher die entsprechende Neuwahl oder die Wahl generell der Beisitzer. Da treten nämlich zwei Personen nicht wieder an. Sophie hat gesagt, sie würde ihren Hut auch im nächsten Jahr wieder in den Ring werfen. Und dafür gibt es zwei weitere Kandidaten, die sie schon vorgestellt haben. Und einer guckt gerade in den Flammiffer, was sie schon geschrieben hat über ihn.
Wieso? Ich guck gerade generell, weil wir sind ja gerade beim Thema Mitgliederversammlung. Und dann wollte ich schon mal gucken, was steht denn hier in Flammiffer in Ausgabe Nummer 63? Nennt denn schon drin, um mich da nochmal schlau zu machen. Und ja, hier steht dann wirklich Turnus-mäßige Beisitzerwahl. Und da taucht so ein komischer Name auf.
Wenn wir jetzt Farbfernsehen hätten und kein Podcast, dann würdet ihr sehen, wie Dennis rot wird.
Meinst du, wie rot?
So ein Gesicht rot.
Ich bin noch schwarz im Gesicht. Ich habe doch auch hier immer meine Maske Andi, auf.
Halt schon mal fest, Sendungstitel, wenn der Ork rot wird.
Moment, ich notiere es mir eben.
Ach, das kommt ja sowieso nicht rein. Also, nein, soll ich das jetzt vorlesen? Ja,
kannst du vorlesen, ja? Aber ich meine, es geht ja um deine Kandidatur.
Ja, der Flammifer, da schreibt sowas Komisches wie Dennis aus Munster, Niedersachsen, Tollcast, Co-Moderator und legendärer Koch, begeisterter Tolking-Ting-Org. stellt sich auch zur Wahl.
Ja, das passt ja, doch, okay. Dennis.
Legendärer Koch, okay. Aber Ork? Ich? Ork?
Was? Du? Ork?
Wo? Ich bin doch kein. Ich bin normal. Ihr alle anderen seid unnormal.
Magst du auch noch eben kurz der Vollständigkeit, aber wir wollen hier keinen übervorteilen, auch noch sagen, wer sich als zweites zur Wahl stellt?
Da kann ich da den kompletten Namen rechtsmäßig aussprechen oder nur den Vornamen?
Sprich den Vornamen und den ersten Buchstaben des Nachnamens, hätte ich jetzt gesagt.
Und Christiane S. aus Wermelskirchen, NRW, aufmerksamen Webseite-Lesern als Verfasserin interessanter Newsartikel bekannt.
Sehr, sehr cool.
Ja. Verdammt, ich sollte mal solche Bücher einlesen. Das hört sich irgendwie geil an, wenn ich rede. Wenn ich da so was vor...
Gut, dass du keinen Podcast machst.
Nee, zum Glück echt nicht. Also wer hört schon freiwillig mit sich meine Stimme an.
Also wie gesagt, das sind halt zwei Personen. Es hat natürlich noch jeder die Möglichkeit, auf der Versammlung andere Vorschläge zu machen, sich selbst vorzuschlagen und Co. Nur weil es jetzt halt zwei Menschen im Vorfeld schon geäußert haben, sind sie jetzt halt im Rundbrief mit drin. Ich gehe davon aus, aufgrund der Neuheit des Mediums, dass wir uns jetzt alle so treffen, wird die Mitgliederversammlung voraussichtlich so 1 bis 2 Stunden dauern. Wie gesagt, viele Themen haben wir nicht. Wir müssen auch nicht über neues Seminarthema abstimmen, weil nächstes Jahr findet das Seminar statt, was dieses Jahr hätte stattfinden können sollen. Und der Vorstand wird entlastet und Co. Wer kein Mikrofon hat und oder keine Webcam, das ist absolut egal. Wir haben uns dafür entschieden, dass zu sehen eh nur der Vorstand sein wird, gegebenenfalls auch die Kassenprüfer, aber weil es einfach sonst zu unordentlich wird, wenn 50 Menschen im Big Blue, also im Jitsi Zoom, wie man es auch immer nennen möchte, also in diesem Konferenztool zu sehen sind. Und wer kein Mikrofon hat, das ist auch kein Problem. Wir haben hinter jedem Beitrag in der Agenda auf der Webseite, dazu komme ich jetzt gleich noch, die Möglichkeit, einen Redebeitrag zu hinterlassen. Wer also sagen möchte, ich habe hier noch mal eine Frage, kann sie auch schriftlich stellen. Sie wird dann vom Versammlungsleiter vorgelesen und dann hoffentlich vom Vorstand beantwortet. Im Rundbrief dazu noch eine letzte Anmerkung steht drin, dass ihr mit der Registrierung den Link bekommt. Das war ein Fehler meinerseits. Ich hatte das anders gespeichert. Ich muss um kurz vorher, wahrscheinlich werde ich um spätestens 18 Uhr am 8. Januar 2021 die Mail verschicken, wo eben auch die Mail für das Abstimmsystem enthalten ist, also der Link, und wo auch der Link zur Videokonferenz enthalten ist. Und man muss halt beide anklicken, damit man als anwesend zählt und wenn man anwesend ist, in der Videokonferenz auch ohne Bild und ohne Mikrofon zum Hören, dann kann man nämlich auch nachher abstimmen, um sicher zu sein. So, das war es jetzt so von meiner Seite. Anni meldet sich.
Ja, ich melde mich, ich habe eine Frage. Und zwar, vielleicht ist das jetzt irgendwie bei mir untergegangen, so beim Zuhören, aber also was mir jetzt noch nicht ganz klar ist, wenn ich jetzt kein Mikro und keine Kamera habe, wie kann ich dann abstimmen? Ist das dann, klicke ich da irgendwas oder?
Ach so, genau, das, wie gesagt, es gibt zwei Links in der E-Mail mit einer Bestätigungs-E-Mail. Das eine ist eine einfache Webseite. Mhm. Und wenn wir dann an dem Punkt sind, dass zum Beispiel der Vorstand entlastet wird, dann stellt jemand den Antrag, dann gibt es diese Abstimmung und dann gibt es diese Online-Seite. Und dann ploppt bei jedem auf dieser zweiten Seite im Prinzip dieses Abstimmbox auf. Je nachdem, wie viele Stimmen übertragen wurden auf diese Person, kann er halt mehrmals abstimmen. Mhm. Ist nämlich auch das Schöne, wenn du jetzt mir zum Beispiel eine Stimme überträgst und sagst, ich möchte den Vorstand nicht entlasten, dann hast du immer noch die Möglichkeit, denn es hat sich gerade ein Zopf gemacht.
Mit seinen drei Haaren, die er da auf dem Kopf hat.
Deshalb bin ich gerade irritiert. Er möchte doch nur, dass ich mit dem ersten Thema schon gleich ins Horn renne.
Wir machen doch heute kein Horn. Gut, also Abstimmung.
Genau, dann kannst du zum Beispiel hergehen und sagen, ich stimme ab für mich mit, ich entlaste ihn. Und die zweite Stimme kann ich dann sagen, ich entlaste ihn nicht. Mhm. Und das heißt, nur weil ich drei Stimmen zum Beispiel jetzt auf mich vereine, dass ich dann immer alle gleich abwähle. Und nachdem der Wahlleiter dann auch die Wahl für beendet erklärt hat, der kann sehen, wie viele Stimmen schon abgegeben wurden, kann also dem Vorstand auch mitteilen oder dem Plenum mitteilen, hör zu, uns fehlen irgendwie noch 5 Leute, haben nicht abgestimmt, wir warten jetzt noch eine Minute oder zwei und dann kann man nochmal verlängern und Co. Wenn er sagt, okay, dieser Wahl ist geschlossen, dann schließt er sie und in dem Moment sieht auch jeder auf seiner Seite das Wahlergebnis. Und je nachdem, ob es eine offene oder eine geheime Wahl war, kann man auch noch sehen, wer für wen gestimmt hat. Auch selbst bei einer geheimen Wahl kann auch der Vorstand im Nachgang nicht sehen, wer hat jetzt für mich gestimmt oder gegen mich gestimmt, sondern selbst auch für den Vorstand sind diese Daten nicht einsehbar. Die liegen bei dem Anbieter, den wir dafür bezahlen und werden uns nie, also ich werde nie erfahren, wenn es bei einer geheimen Wahl, ob jemand den Vorstand entlastet hat oder nicht.
Und wenn ich jetzt zum Beispiel, das meintest du wahrscheinlich vorhin mit den Stimmen, wenn noch nicht alle abgestimmt haben oder noch nicht alle Stimmen da sind, wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwie, was ich mir nochmal einen Tee koche oder sonst halt irgendwie von Hund, Katze, Maus, Kind abgelenkt werde oder so, dass dann trotzdem ja die Vollzähligkeit muss ja mal gegeben sein, oder? Weil bei der MV vor Ort guckt ja auch immer einer, ob wenn jemand rausgeht, also wie viele Leute im Raum sind und wie viele Stimmen da jetzt abgegeben werden können, oder?
Genau, also der Versammlungsleiter, also der Wahlleiter sieht ja, wie viele Stimmen eingegangen sind und er weiß, es müssen mindestens 50 sein. Jetzt wird er natürlich nicht sagen, okay, ich habe jetzt 50, ich beende sie jetzt noch. Aber wenn man halt sagt, irgendwie, es gibt noch, angenommen, wir haben 60 Personen, es sind 55 Stimmen abgegeben und dann sagt er, okay, wir geben euch jetzt nochmal 2 Minuten, euch zu entscheiden. Und wenn die Person dann nach 2 Minuten immer noch nicht abgestimmt haben, dann kann man sagen, okay, wenn sie jetzt auf einer MV rausgegangen wären, ja, um sich was zu trinken zu holen oder aufs Klo zu gehen, hätten sie in dem Moment auch nicht abstimmen können.
Okay.
Dann macht man nochmal einen Aufruf und genau so stellen wir uns vor und hoffen, dass es dann auch so funktioniert.
Ich bin sehr gespannt.
Dennis, hast du noch Fragen?
Nein, ich hole die Peitsche raus. Der nicht spurt, der nicht da ist, der kriegt gleich einen auf
mich. Ja, darfst du ja nicht, weil du ja zur Wahl stehst. Du dürftest nicht als Wahlleiter.
Mach ich auch nicht als Wahlleiter. Nein.
Das macht er einfach so als Quotenorg.
Wenn ich nicht volle Punktzahl kriege, ne? Leute, ich verspreche euch da draußen die nächsten Jahre auf dem Ting, das wird von euch bekannt.
Ich glaube, wir müssen mal wieder schneiden.
Ich werde jeden auspeitschen.
Dennis, du weißt schon, dass du mir in dem Moment direkt unterstellt bist.
Jetzt mach's ihm nicht auch noch im Vorfeld madig. Nachher meldet er sich gar nicht mehr zur Wahl.
Ne? Und hier haben wir dann noch Dennis Meissner, der zur Wahl steht. Die sagt, nee, davon weiß ich nichts, Tobias. Sorry, aber nee. Da kriegen wir alles schon hin.
Gut. Also zwei Personen haben wir. Wir hoffen auch, dass wir euch das letzte Mal damit behelligt haben, das nächste Mal dann höchstens nur noch mit dem Ergebnis. Ob dann die Pressesprecherin und zwei aus dem Vorstand den Tollcast schmeißen.
Ich bin ja dann nicht mehr da.
Kommen wir mal zum nächsten Thema vielleicht.
Fast genauso traurig, wie wenn Dennis nicht mehr beim Podcast dabei wäre.
Nee, da kommt nichts ran. Also wenn Dennis nicht mehr dabei wäre, das wäre das Ende.
Mordor hat gewonnen, ja.
Gut, nächstes Thema.
Ja, könnte man jetzt eigentlich auch fragen. Nächstes Thema. Und zwar finde ich, neben die deutsche Tolkien-Gesellschaft.de Seite, Internetseite, gibt es jetzt ein Ende einer Ära. Oder die Ära, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, der Herr der Ringe Film.de schließt die Pforten. Auf Wiedersehen, bye bye und
Nein, also wenn, dann müsstest du es ja eigentlich mit dem Zitat am Ende aller Dinge
möchte ich mich schweren Herzens über die Zukunft von Herr der Ringe informieren. Wir werden die Webseite nach langer, wunderbarer gemeinsamer Reise Ende des Jahres schließen. Es ist ohne Zweifel das Ende einer Ära. Und dann mit dem wahrscheinlich passendsten Zitat überhaupt. Ich bedauere kundtun zu müssen, dass dies das Ende ist.
Überhaupt ist der Artikel voll mit schönen Zitaten, die super passen und natürlich voll ins Herz treffen. Danke, Kirdan, für den Herzschmerz. Das, ich finde, beim Lesen des Artikels wird schon sehr, sehr deutlich, wie schwer ihm die Entscheidung gefallen ist.
Das war ja auch so mein Einstieg. Also Herr der Ringe Film.de war jetzt nicht mein Internet-Einstieg, weil dafür war ich einfach schon zu frühreif, in Anführungszeichen. Also ich hatte da schon, jetzt keine Pornoseiten, nicht das, was ich schon wieder denke. Hacker-Seiten war eher so mein Metier und auch als ich dann in die Webredaktion der Deutschen Tolkien-Gesellschaft gekommen bin, war Kieda mit seiner Berichterstattung auch immer so, ich will nicht sagen mein leuchtendes Vorbild, aber dem schon relativ nahe, wo ich gesagt habe, so so möchte ich machen. Und klar, wir sind alle irgendwie 20 Jahre älter geworden. Er war ja damals älter als ich, also er ist ja älter als ich. Die Interessen verschieben sich. Aber so die grüne Hölle, der IRC-Chat damals noch, die News zur Herr der Ringe-Verfilmung, dann zur Hobbit-Verfilmung. Aber er schreibt halt auch, dass es in letzter Zeit immer häufiger auch Mahnungen und Klagen gegen oder Androhung einer Klage gab wegen Bildmaterial und solche Sachen, wo man früher vielleicht das ein oder andere Mal, ich will nicht sagen blauäugiger, aber schon so ein bisschen in die Richtung gehend, hantiert hat. Und es ist halt sehr schade. Er hat dann ja irgendwann alle Bilder von der Webseite runtergenommen. Das ist sehr, sehr spooky, wenn man jetzt mal so durch ältere Artikel scrollt und irgendwie nur noch leere Bilder sieht an den entsprechenden oder auch eine Trailer-Analyse. Und da fehlen so alle Bilder dazu. So weißt du, okay, steht zwar jetzt ein Timestep dabei, aber man hat nicht mal so dieses Direkte. Ist halt sehr schade, aber auch verständlich. Die grüne Hölle, die er mit dazu gehört hat, ist auch ein, manch einer fühlt sich vor dem Kopf gestoßen, ob der kurzen Zeit, weil Keda möchte die Seite ja am 31. 12. Dezember, am 31.12. vom Netz nehmen. Und das ist ja jetzt dann kein ganzer Monat mehr. Also am 8. Dezember haben wir es verkündet oder hat er es verkündet. Und ja, das ist halt so ein gigantisches erste Forum hatten sie ja schon archiviert. Aber das heißt, man hat theoretisch so die Forumsbeiträge aus 20 Jahre, die dann jetzt so schwupp weg sind. Und deshalb habe ich ihm schon gesagt, hör zu, da ließe sich gegebenenfalls auch mit der DTG noch das eine oder andere machen. Ich hätte da noch die ein oder andere Technik, Kniff und Komis vielleicht wenigstens als lesbares Archiv und durchsuchbares Archiv bestehen zu lassen, damit diese Informationen, die Gespräche und all das nicht in Gänze abhanden kommen. Aber die Seite ist jetzt auch etwas in die Jahre gekommen. Ich hatte mal nachgeguckt, ich glaube 2012 war das letzte Redesign. Oh, okay. Und man erkennt es halt daran, dass es auf dem Smartphone ist es kaum zu bedienen. Es ist nicht responsive, wie es so schön heißt. Und das war ich habe es mir gedacht, aufgrund der Gespräche, die wir im Vorfeld geführt hatten, aber es, wie Lappi vom Elbenwald ja so schön schrieb, so, ich wusste es, aber als ich es dann schwarz auf weiß gelesen habe, hatte ich doch einen Kloß im Hals. Und so ging es mir dann auch.
Ja. Was man vielleicht noch ganz kurz ergänzen muss, das ging jetzt bei dir, glaube ich, gerade irgendwie von einem Gedanken auf den anderen unter. Bis zum 31.12. Haben die Menschen, die etwas beigetragen haben, Zeit, diese Sachen zu speichern oder eben noch irgendwie Sachen noch runterzuladen oder was auch immer. Und ab da soll es dann eben abgeschaltet werden. Und das ging gerade unter, was mit dem 31.12. ist bis dahin. Ja. Also was hat das mit den Menschen vor dem Bildschirm zu tun? Genau.
Und dazu gehört dann ja auch eigentlich die Ardapedia, die Kirdan 2014? Vier war es. Es war doch vier, oder? 16 Jahre? Ich weiß es gar nicht.
Also 14 kann es auf jeden Fall nicht sein. Das ist viel zu spät. Die gibt es ja schon ewig.
Gut, dann war es 2004. Nach 16 Jahren hat aktuell 3300 Artikel. Ich möchte an dieser Stelle nochmal erwähnen, dass ich tief enttäuscht von unseren Zuhörern bin, dass der Tollcast dort noch keinen eigenen Beitrag hat.
Ei.
Weil
ja, das erklärt auch das Ende dieser Seite. Nein. Nein, das war jetzt wirklich nur ein Joke von mir. Also, Sirhan, fühl dich da jetzt nicht angegriffen.
Das vielleicht gerade noch vorweg. Kedan bleibt ja erhalten. Er ist nächstes Jahr auf dem Elmwald-Festival. Er wird mit Sicherheit auch noch auf die Tolkien-Tage mal für einen Vortrag kommen. Aber es frisst halt schon Zeit und Ressourcen und auch Geld, das Ganze zu pflegen. Was ich aber zu Anna Peter sagen möchte, das war das, was Dennis vorhin meinte, mit Weihnachten wird überbewertet. Habe ich mich bereit erklärt, die Adapedia zu übernehmen im Namen der Deutschen Tolkien-Gesellschaft und werde dann jetzt natürlich versuchen, innerhalb der Weihnachtsferien, der Weihnachtszeit, habe ich mir entsprechend Urlaub genommen, um dann jetzt die Adapedia auf eine neue Version zu updaten, vielleicht sogar gleich schon ein bisschen responsive zu machen und auf einen neuen Server zu ziehen. Und ab dem Moment ist sie dann in der Obhut der Deutschen Tolkien-Gesellschaft. Sie kommt dann auch für Kosten und alles auf, für die Infrastruktur, beziehungsweise für den Server haben sie sogar noch einen Sponsor gefunden. Lieben Dank an infrastructure.de, die uns diesen Server dann kostenlos zur Verfügung stellen, wo wir das drauflaufen können. Und dann hoffe ich, dass wir mit vielleicht einem responsive Design, dass man sie auch vernünftig auf dem Handy sehen kann, 1-2 leichte optische Anpassungen, ich möchte da gar nicht allzu viel anpassen, weil es ist ja eigentlich schon bekannt, wieder mehr Menschen auf dieses Portal bringen können, dass auch wieder mehr Menschen mitschreiben. Und gerade jetzt zur Amazon-Serie, glaube ich, ist die Adapedia eine gute Anlaufstelle für deutschsprachige User, um sich darüber zu informieren und weiterzubilden.
Ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung, wie oft ich die Adapedia schon aufgerufen habe. Also es könnte sogar sein, dass ich die öfter aufgerufen habe als die Wikipedia, weil ich da halt echt, also wenn ich was brauche und schnell recherchieren muss und wenn es auch nur darum geht, wo habe ich das nochmal gelesen, in welchem Buch kommt das Wort, zack, Adapedia hat immer die Antwort, das ist echt, das ist also schon krass.
Wenn ich eine Folge bei Tolkien in 5 Minuten mache, ist es auch meistens das erste einmal querlesen bei Adapedia, alle wichtigen Quellen raussuchen und dann nochmal selbst nachlesen. Also ich find's ganz lässig und klar, ist jetzt eine unbekannte Größe an Arbeit, die jetzt auf mich zukommt. Aber ich, das ist nur so eine Arbeit, da freue ich mich drauf, da kann ich mich in mein Kämmerlein einschließen, Fenster auf, Füße hoch und coden.
Dein Keller hat ein Fenster?
3.
Da habt ihr was verkehrt gemacht. Stahlgitter gehören davor. Stahlgitter, naja. Ortbewachung.
Ach, ich glaub,
kommst du nicht wieder raus, bis du fertig
bist. Ich glaube, die Mückengitter, die reichen.
Ich Hämpfling.
Hämpfling.
Was ich aber zu Adapedia noch sagen möchte, ist so eine ganz nette Anekdote, ein Schwank aus meiner Jugend. Ich bin ein relativer Internet-Noob. Wir hatten auch zu Hause, also ewig, erstmal gar keinen Fernseher und dann ewig gar keinen Rechner und so weiter. Jedenfalls, bis ich das Internet entdeckt hatte. Ich habe tatsächlich die Adapedia vor der Wikipedia entdeckt und dachte, die Wikipedia hat dieses Pedia geklaut, also natürlich von Enzyklopädie, aber die Idee von der Adapedia. Bäm. Das war eine Riesenenttäuschung, als ich rausgefunden habe, dass es andersrum war. Ja.
Hast du irgendwelche Verbindungen mit der Adapedia, Dennis?
Namensgebung meiner Spielcharaktere in Herr der Ringe Online.
Oh, ja. Cool.
Der Weg ist recherchiert. Also.
Ja, so. Mein allererster Charakter war Moranon, weil das war so ein Wächter, der standhaft sein muss. Und da dachte ich, Moranon, ne, das schwarze Tor, passt. Es muss ja auch standhaft sein. Ne, oder halt auch mein anderer Hauptname, halt eine Ungol Kondir. Mhm. Ne, das ist ja dann auch von der Adapedia-Seite Thema Namensfindung Sindarin. Ne? Ungol, Spinne, Kondir, Bürgermeister. Ungol Kondir, Spinnenbürgermeister, passt.
Wenn es Steffi nicht gerade zu Conny irgendwie abkürzt oder so, ne, dann passt es.
Ach mein Gott, ich glaube, das wird mir mein Leben lang noch anhaften.
Das war so ein geiles
Conny,
Ting.
Wie geht's dir?
Das war so ein schönes Ting. Das war echt, also, das war super.
Nein, aber auch ich habe dann, als ich die Meldung gestern gehört habe, als dann Sir dann gesagt hat, auch auf Facebook dann geteilt hat, dass die Seite, die sich dem Ende neigt, aber die DTG Sicherheit für die Adapedia zur Seite stellt, also dem nachkommt. Hat er auch gleich natürlich die Info gegeben, dass er nächstes Jahr auf dem Elmwald-Festival ist. Hab ihn natürlich schon angedroht, dass ich ihn wie immer auf den Tolkien-Tagen Geldern Pond auch dort weiß zu beschäftigen und zu ärgern. Ich bin schon gespannt drauf.
Ja, also er möchte ja die Social-Media-Kanäle auch erstmal beibehalten. Aber was das ja mit deinem Umkehrschluss heißt, ich meine, korrigiert mich, wenn ich falsch liege, aber damit wäre so die DTG so die letzte Bastion im deutschsprachigen Raum. Wie gesagt, gerne Feedback an die DTG. über Discord, Twitter, Instagram, Facebook, E-Mail, wie auch immer. Aber wir müssen dann die letzte Institution sein im deutschsprachigen Raum, die ausschließlich über Infos rund um Tolkien und seine Adaption und Co. in deutscher Sprache berichten. Klar, es gibt so wandering.net, es gibt noch die andere Tolkien Society, aber ich glaube wirklich so ein
im deutschsprachigen Raum hauptsächlich.
Genau.
Ich habe auch überlegt gerade, aber ich glaube, die österreichische Tolkien-Gesellschaft, die machen, glaube ich, weniger jetzt so News, sondern eher so Vereinssachen, oder? Und die Schweizer, glaube ich, auch.
Ja, und auch da, wenn jemand irgendwie Themen hätten, wir in der Regel mehr als genug. Wir kommen ja einfach gleich zu einem Thema, das uns jetzt seit über einer Woche schon fast beschäftigt. Aber ich würde sagen, lass uns erstmal was Witziges, Gemütliches dazwischen tun, Dennis, oder?
Video des Monats von Tobias. Oder irgendwie sowas Ähnliches.
Ne? Oder irgendwie sowas Ähnliches. Ich habe mal was rausgekramt. Das Video ist schon etwas älter und zwar hochgeladen am 13.10.2019.
1919, okay, das mussten wir nochmal erklären. Bitte sehr. Genau.
Bevor YouTube kam.
Voll die YouTube-Verschwörung hier.
Und zwar geht es um eine Herr der Ringe, ungenutzte und gelöschte Szenen, eine Compilation, also ein Zusammenschnitt, das Teil geht 6 Minuten 37, hat ein bisschen Werbung drin, aber es holt einen nochmal so zurück zu den Filmen, die ja jetzt nächstes Jahr über 20 Jahre her, oder 20 Jahre her sind, sie gedreht wurden, ja noch länger. Und da ist halt ganz viel, ich sag mal, unbearbeitetes Material dabei. Das ist im Prinzip sowas wie eine Second Cam, wo man dann auch manchmal noch den einen oder anderen Kameramann im Bild sieht. Die Bilder sind noch nicht stabilisiert. Sie haben noch keine passende Farbgebung zum Film. Aber das ist wirklich nochmal so back to the basics, wie man halt Filme Ende des 20. Jahrhunderts gemacht hat.
Ohne 99,9% Greenscreen.
Ja, also da ist wirklich noch ganz viel coole Szenen behind the scenes. Ich weiß gar nicht, ob die auf irgendwelchen DVDs drauf sind. Müssen sie ja wahrscheinlich. Ich bin mir jetzt so nicht bekannt. Ich bin dann allerdings auch sehr froh um eine Szene, die fängt dann so bei 2 Minuten 34 an, wo Eowyn gegen ein Uruk-hai in the Glittering Caves kämpft. Und das ist so abstrus. Und dann rennt die davor und dann fliegt die und dann köpft die ein und dann da bin ich echt nicht traurig drum, dass diese Szene aus dem Film geschmissen wurde.
Das kann dann aber nicht auf den DVDs drauf sein, weil ich glaube, daran würde ich mich erinnern.
Die haut dir ja da gerade mindestens 20 Orks alleine platt.
Ja.
Kann ich verstehen, dass die Szene nicht im Film, weil das ist völlig unrealistisch, dass eine Frau
eine Schildmaid, ja? Und Frauen sind genauso stark wie Männer, also ich bitte dich.
Also es ist sehr viel fasziniert, es macht halt auch einfach, also es ist auch optisch gut anzusehen. Es passt einfach so vom Kontext her überhaupt nicht rein. Ich will jetzt nicht unterschlagen, dass ich es nicht gekonnt hätte, aber das ist dann doch ein bisschen zu viel des Kunden. Also ja, guckt es euch an und dann, wie gesagt, nochmal so 6,5 Minuten in der Vergangenheit schwelgen. Mein Tipp für die Feiertage.
Ich finde es ja eh zu dem Thema unrealistisch auch immer wieder krass, wie schnell Leute in Filmen oder in Serien lernen. Also ne, da hast du irgendwie so, keine Ahnung, wirst zum Jedi ausgebildet oder sonst irgendwas und auf einmal irgendwie kannst du da die krassesten Moves und so. Und welche, die das irgendwie 10 Jahre lang oder damit aufgewachsen sind, das zu lernen und da ausgebildet wurden, die können das dann nicht. Und da denke ich mir oft, das ist auch so ein Logikfehler. Klar, man kann talentiert sein in bestimmten Dingen und manche tun sich viel leichter, Sprachen zu lernen, andere vielleicht kämpfen, aber ich kann mir das dann immer nicht vorstellen, dass Leute, die gerade erst eine Ausbildung anfangen oder gar keine erhalten haben, dann in Dingen, in denen anderen aufgewachsen sind, sozusagen dann besser sind als die. Das finde ich, also stört mich grundsätzlich. Deswegen an der Stelle nochmal eine Lanze brechen für die Logik.
Das war Video des Monats Teil 2.
Wieso Teil 2?
Weil ich in der ersten Folge schon ein Video, das ist jetzt die zweite Folge, die im Dezember rauskommt. Die erste kam ja raus.
Ach so, Video des Monats. Jetzt ist der Groschen endlich gefallen. Und ich dachte halt, das wäre jetzt Teil 2 von irgendeinem Video, das du beim letzten oder vorletzten oder vorvorletzten Mal vorgestellt hast, ne? Nein. So, okay, da gibt's ein Video, das hat halt 2 Teile. Und das ist jetzt der zweite davon. Und ich habe jetzt irgendwie nicht kapiert, von was diese Szenen da jetzt der zweite Teil sein. Okay, gut. Ja.
Kommen wir mal zu einem nächsten Projekt, was ja wirklich eher so ein Projekt Northmoor, was ja die letzten Tage in der Tolkienesken Online-Welt ja auf der einen Seite für Begeisterung, auf der anderen Seite für Entrüstung und Entsetzen gesorgt hat. Es geht um Tolkiens Haus, oder Tobias?
Ich übergebe das Wort mal Annika.
Annika, es geht um Tolkiens Haus.
Genau, also die Tolkiens sind ja öfters umgezogen, auch innerhalb Oxfords. Und es geht um die Adresse Northmoor Road Nummer 20 in Oxford. Das ist ein sehr schönes Haus, das nach langer Zeit wieder zum Verkauf steht. Und wie fange ich da jetzt am besten an? Das Haus hat im Prinzip eine blaue Kulturplakette dran, wo halt dran steht, hier, Tolkien hat da gelebt von bis und ist auch ansonsten als Denkmal deswegen halt auch eben gelistet. Also es ist nicht in Gefahr, das vielleicht vorab. Jetzt hat sich da das Project Northmoor, heißt das, also das ist eine aktiven Gruppe, die sich da jetzt zusammen gefunden hat und die möchten dieses Haus retten. Das war so das Erste, glaube ich, was bei mir aufgestoßen ist. Dieses Haus muss nicht gerettet werden, das wird nicht abgerissen werden. Aber gut, es steht zum Verkauf und diese Gruppe möchte eben das Haus kaufen und sammelt dafür Spenden. Und da gibt es ein ganz schönes Video dazu, wo eben auch bekannte Menschen wie zum Beispiel Sir Ian McKellen oder Martin Freeman da eben auch dafür werben, dieses Haus zu kaufen oder dieses Projekt zu unterstützen, um dieses Haus kaufen zu können. Und man möchte da eben auch ja das Grundstück mit dem Haus drauf kaufen und man bräuchte dafür ungefähr 4 Millionen Pfund sollten da zusammenkommen. Und zusätzlich braucht man dann noch 500.000 Pfund etwa für Renovierung und Umbau. Und man möchte halt im Prinzip daraus ein Kulturzentrum schaffen, in dem auch es um Tolkien und Mittelerde gehen soll. Ja, das ist eigentlich im Prinzip so in der Kurzfassung das Projekt. Und Tobias hält gerade einen Zettel in die Kamera, wo Horn draufsteht. Dankeschön.
Ich wollte ja nicht, dass jemand erschreckt.
Okay, dankeschön. Gut, also Projekt will Haus kaufen und ein Kulturzentrum daraus machen. Das also soll halt im Prinzip eine Bildungsstätte werden, wo es auch um Fantasy im Allgemeinen gehen kann oder um die Inklings. Also das ist alles noch nicht so ganz in Stein gemeißelt. Aber es ist jetzt nicht zum Beispiel so, dass es irgendwie in ein Museum verwandelt werden soll oder kann, weil eben die Nutzung des Hauses eigentlich als Wohnnutzung bestimmt ist. Das wird wir hier in Deutschland wahrscheinlich auch was ich bei der Baunutzung festgelegt sein. Insofern ist das nicht erlaubt. Das heißt, es klingt halt so ein bisschen, was da so alles im Umlauf ist, nach so einer Art Bed and Breakfast für ausgewählte Leute, die sich das dann werden leisten können und dann da eben auch ein bisschen forschen können. Und wir haben da einen sehr langen Artikel darüber geschrieben. Es ist halt ein bisschen schwierig auch, weil da eben von Anfang an jetzt nicht so viel Transparenz da war. Zum Beispiel, was passiert mit den Spendengeldern, wenn das Spendenziel nicht erreicht werden kann.
Dazu muss man sagen, weil du die Zahl noch nicht genannt hast, wir reden hier über 4,6 Millionen Pfund.
Ich glaube, 4 Millionen Pfund hatte ich vorhin erwähnt. Aber gut, ist auch wurscht.
Also 4,6, weil sie müssen für 4 Millionen das Haus kaufen plus renovieren.
Genau. Und inzwischen haben sie ihre FAQ dahingehend geändert, dass auch klar ist, wenn man jetzt über PayPal spendet und das Spendenziel nicht zusammenkommt, dann würde man seine Spende wieder zurückbekommen. Andernfalls wird es schwierig. Das hat irgendwie mit der Steuer zu tun.
Genau, weil da würde ich jetzt mal ganz kurz eben einhaken. Da ist nämlich die Geschichte die, dass man sich zwei christliche Organisationen rausgesucht hat in England und in den Vereinigten Staaten, die das Geld im Prinzip für sie einsammeln und damit Spendenbescheinigungen ausstellen können. Und dann, zumindest bei der englischen Gesellschaft, behalten sie es vor, nach Prüfung das Geld diesem Projekt zuzuweisen. Sagt man allerdings bei einer Überprüfung des Projekts, nee, das ist es nicht, dann bleibt das Geld, wird das Geld auch nicht zurückerstattet, sondern dann kann diese christliche Einrichtung das Geld für andere Zwecke verwenden. Und wie gesagt, das ist in Deutschland auch, wenn ich in wenn ich ohne Gegenleistung etwas an die Deutsche Tolkien-Gesellschaft spende und dafür eine Spendenbescheinigung bekomme, kann ich das Geld nicht so ohne weiteres wieder zurückzahlen. Anders wäre es, wenn in Deutschland, wenn jetzt jemand sagt, ich spende an die Deutsche Tolkien-Gesellschaft 100 Euro für ein Trinkgelage, dann können wir sagen, okay, das ist kein Satzungszweck bei uns und wir müssten dann im Prinzip das Geld auch wieder zurücküberweisen. Das hat aber wenig damit zu tun, ob jetzt ein Projekt zustande kommt oder nicht. Und gerade diese ganze Intransparenz ist halt das, was vielen Menschen aufgestoßen ist.
Ja, und auch das mit den, wie sagt man, mit den christlichen Plattformen, über die die Spenden laufen, das hat, glaube ich, auch bei einigen ein bisschen Stirnrunzeln auch verursacht. Wiederum andere fanden es doof, dass man überhaupt darauf hinweist, dass das christliche christliche Plattformen sind, weil was hat die Religion damit zu tun? Das sei alles egal. Also wir haben da auch sehr merkwürdige Kommentare teilweise auch dann bekommen. Mussten uns auch vorwerfen lassen, dass wir sehr nicht nur kritisch, sondern feindlich dem Projekt gegenübergestellt sind. Das möchte ich an dieser Stelle nochmals verneinen. Das tun wir nicht. Wir haben auch in dem Artikel einen Disclaimer drin. Erstens, dass wir nichts damit zu tun haben mit diesem Projekt, sondern nur darüber berichten. Und dass wir in keinster Art und Weise vor Spenden warnen wollen oder die Leute davon abhalten wollen oder sonst irgendwer. Wir wollen nur sicher gehen, dass die Leute, die dafür spenden wollen, halt alle Infos haben, die man überhaupt haben kann.
Und da ist es ja interessant, dass uns gerade dieser Disclaimer wieder jemand anders vorgeworfen hat. Wir wären pikiert, neidisch, angesickt darüber, dass wir nicht in dieses Projekt involviert werden und warum wir bitteschön nicht konstruktiv auf die Leute zugehen und unsere Expertise anbieten.
Genau, würden. Um Teil erstens des Planungsprojekts zu werden. Das war der Hintergrund, wo ich mir noch dachte, klar, was sollen wir denn noch alles machen? Von abgesehen, dass wir als ehrenamtlich agierender Verein das gar nicht können, aber und wenn das überhaupt irgendein Tolkien-Verein machen sollte, dann doch die Tolkien Society, die halt in Großbritannien ja auch ist, wo Oxford liegt. Also das würde ich jetzt gar nicht auf die Idee kommen, dass das bei der DTG liegen würde. Also
davon unabhängig kommt halt noch dazu, dass man halt auch sagen muss, dass die Tolkien Society im Vorfeld Bescheid wusste. Mhm. Sie waren in die Pläne kurzfristig eingeweiht worden und sich dann aus diversen Gründen auch gegen irgendwie welche Zusammenarbeiten ausgesprochen hat. Sie haben da ja auch einen längeren Artikel drüber gesprochen, gerade die Geschichte mit Bed and Breakfast und sie meinten, die Kalkulation, die Planung und Co., die sei alles noch nicht wirklich so fertig durchdacht und man hatte so den Eindruck, dass Tolkien hier als Zugpferd genommen wird, um halt eben Spenden zu sammeln. Während wir diese Sendung aufzeichnen, gibt es auch gerade eine Live-Q&A, wo einer der Initiatorinnen nochmal sich die Fragen und Antworten stellt.
Des Projekts jetzt, oder?
Des Projekts. Mhm. Das heißt, wir werden auch im Nachgang der Sendung auch noch einen zweiten Artikel definitiv zu diesem Projekt schreiben, um halt ein paar Infos nachzureichen und aber das ist dann so ein Projekt, das frisst dann mal eben von 5-6 Menschen Stunden, und wenn man das hochrechnet, und wir haben nichts davon, weder kriegen wir Geld davon, noch kriegen wir Geld davon, wenn sie kein Geld davon kriegen, sondern einfach, weil wir sagen, es ist uns wichtig, dass die Menschen informiert sind, dass hier vielleicht, also dass das Haus A nicht gerettet werden muss. Es steht nicht im Abriss, es ist jetzt schon im Privatbesitz. Es steht unter Denkmalschutz der Klasse 2. Selbst wenn das Haus keinen Eigentümer mehr hätte, würde die, ich habe den Namen vergessen, das Ministerium, das sich für den Denkmalschutz in England kümmert, die haben einen eigenen Topf für die Aufrechterhaltung von denkmalgeschützten Gebäude. Der ist auch gar nicht so klein. Klar, ne, man kann ihn irgendwie schlecht verkaufen und natürlich wäre es schön, wenn man da irgendwie so ein Fanhaus machen kann, aber du hast ja gerade schon gesagt, es ist mitten in einem Wohngebiet, es ist zur Nutzung als Haus und nicht als Gewerbe zugelassen, also Museum ging es nicht, unabhängig davon, dass es unter Denkmalschutz steht und man für ein Museum allerdings gewisse Barrierefreiheiten einräumen muss und all solche Sachen, also das beißt sich dann wieder mit dem Denkmalschutz und ich persönlich, meine Meinung als Mensch, nicht als die des ersten Vorsitzenden, ist die, dass man versucht, dass eine Gruppe von Menschen versucht, Geld zu sammeln, um dieses Haus zu kaufen, unter dem Deckmantel Tolkien, der wird mit Sicherheit auch das ein oder andere Bücherregal mit Tolkien-Werken drinstehen, dass dies dann aber im Umkehrschluss für diese gemeinnützige Stiftung, die sich daraus gegründet hat, im Prinzip sich weiterträgt, indem es halt Seminare anbietet, die nicht Tolkien-spezifisch sind, nicht zwangsläufig, Schreibseminare und Co. Und ja, ich persönlich, nachdem ich erst sehr euphorisch war und eigentlich Geld spenden wollte, bin ich mittlerweile davon, wo ich da sage, ich persönlich spende kein Geld.
Und ich glaube, so geht es ganz vielen Leuten, so diese Euphorie und diese Freude an diesem Haus, und das kann ich auch total gut verstehen und ging mir auch so, und ich finde das auch überhaupt nicht schlimm, und wie gesagt, wir wollen da auch niemanden davon abhalten, irgendwie was zu spenden oder so. Es ist halt so ein bisschen undurchsichtig, das Ganze, und immer noch nicht, also manche Dinge halt immer noch nicht ganz geklärt, und es kommt halt jetzt auch drauf an, wenn ich jetzt einen Zehner spende, denke ich mir, gut, das tut mir persönlich jetzt in meinem Lebensstil nicht weh, aber die Goodies, die man bekommen kann fürs Spenden, wie es ja ganz oft bei solchen Projekten der Fall ist, die gehen halt irgendwie von 20 Pfund, der nächste Topf ist dann 200 Pfund und dann 2000 Pfund und dann 20.000 Pfund, also dazwischen ist irgendwie keine. Und
dann 200.000 Pfund.
Und dann 200.000 Pfund, und als Valar kann ich dann noch mit einer höheren Spende, die ich tätigen möchte, dann noch mit dem Projektleiterin ein größeres Geschenk ausklamüsern. Also das hat mich halt jetzt irgendwie so erschreckt, wo ich mir denke, okay, wenn ich jetzt irgendwo was unterstütze, ein Spendenprojekt, und da irgendwie die Möglichkeit habe, bei 10 Euro was zu bekommen, bei 20 oder meinetwegen 50, dann ist das aber irgendwo noch, finde ich, realistisch. Aber jetzt mit 200 Pfund und dann 2000 als nächste Stufe, finde ich ein bisschen krass. Also für mich jetzt so als Otto-Normalverdiener, sage ich jetzt mal, also das fand ich einfach krass.
Wie sieht es denn bei dir aus, Dennis? Hattest du von dem Projekt was mitbekommen? Hattest du überlegt zu spenden, oder ist das so komplett an dir vorbeigegangen?
Also ganz ehrlich, bis vor 2 Tagen, also vom 7.12. habe ich davon überhaupt noch gar nichts gehört, von diesem Projekt, muss ich ehrlich sagen. Musste mich dann auch erstmal ein bisschen schlau lesen und ähnliches, aber mir kam das irgendwie klar. Ich unterstütze ja auch gewisse andere Formate, was das angeht, um eventuell Goodies zu bekommen oder sonst irgendetwas, aber auch weil ich das Projekt sehr schön finde. Aber wenn ich jetzt mal dort, ich sag nur diese Hobbit-Gifts, wo wir gerade eben waren, $20, ne, dein Buch, dein Name in einem roten Buch der Gründer, wenn jetzt 200.000 Menschen, sage ich jetzt mal, $20 spenden, wie dick soll denn das Buch bitte so sein?
Und was hast du?
Es gibt immer noch Schriftgröße 6.
Ja, dass du dann selber schon eine Lupe brauchst, so eine Gandalf-Superlupe, ne? Damit du das überhaupt lesen kannst. Okay, Dwarf Gifts, ja, okay, dass es dann noch irgendwo auf dem Schild zu sehen ist. Wie groß soll das Schild sein? nee, das finde ich irgendwie komisch. Also
ich finde es vor allem schade, dass halt jetzt so nichts dabei ist, wo ich jetzt vielleicht zu Hause was von habe. Also, dass mein Name da in einem Buch drin ist, das da vor Ort ausliegt, ist ja schön. Das ist ja auch ein sehr cooler Gedanke und so. Aber ich weiß nicht, ich hätte doch irgendwie gerne was davon, was ich irgendein, ich, vielleicht bin ich zu Merchandise-affin, aber ich weiß nicht, irgendwas, was ich meine zu Hause habe. Meinetwegen
noch so ein Zertifikat, eine Urkunde
gibt
oder
es zum Ausdrucken,
dass dir 0,00001% des Hauses gehören oder sowas ähnliches.
Ja, gehören tun sie, ne? Tut's dir ja nicht, das ist es ja. Also es gehört ja dann dieser, ich sage jetzt mal, Stiftung oder diesem Projekt. Du spendest halt dafür, dass dieses Projekt dieses Haus kaufen kann. Also es gehört dann eben auch nicht den Fans, ne? Das muss man vielleicht halt auch nochmal sagen. Und immer mit dem Disclaimer, wir wollen nicht von Spenden abraten. Wir finden das Projekt nicht irgendwie kacke oder so. Wir wollen halt nur sicher gehen, dass ihr alle Infos habt, die halt relevant sind vielleicht für eine Entscheidung.
Vor allem, wenn dann dieses Projekt Bed and Breakfast dann da durchkommt, dann buchen wir dann ab 2022, denke ich mal, vielleicht dort ein Zimmer für 2085, wo dann nochmal Platz ist, für 5 Minuten dann getaktet. Also ich werde es auch nicht unterstützen von mir.
Also es gibt dann, es gibt vielleicht so zum Abschluss noch was mit einem Zwinkern im Auge. Gibt es auch das Project Smaugmore. Das ist ein Twitter-Account, der sich im Prinzip der Kritik und Co. angenommen hat und jetzt Geld sammelt, um den Erebor wieder mit Gold zu füllen. Natürlich als Smaug. Packen wir euch wie immer in die Shownotes. Das ist halt doch mal so, da wird so ein bisschen verballhornt. Das Teil wird es mit Sicherheit auch nicht allzu lange geben. Das ist frisch angelegt worden am 8. Dezember. Und wie gesagt, nimmt so die ganzen Sachen ein wenig auf die Schippe, wenn man sich es nicht ganz durchlesen möchte. Bei uns kann man sich da auch nett einmal quer durchlesen. Aber ich würde sagen, sonst würden wir das Projekt an dieser Stelle jetzt erstmal beenden, weil wir werden mit Sicherheit in einer der nächsten Folgen nochmal die Retrospektive auf das Projekt haben.
Wir werden es auf jeden Fall beobachten.
Ja, das auf jeden Fall. Also ich schließe auch nicht aus, dass ich zum späteren Zeitpunkt vielleicht dann auch gerne mal spenden werde. Nur jetzt ist mir das gerade alles noch ein bisschen zu undurchsichtig, weil ich dann nicht weiß, wo mein Geld hingeht und was dann damit passiert, wenn es eben nicht zustande kommt. Aber es ist ja wohl auch schon einiges an Geld zusammengekommen. Und wenn man...
1/4 Million am Pfund, okay, am ersten Tag.
Wow, das ist ordentlich. Und wie gesagt, das Haus ist auch in einer sehr schönen Gegend und Oxford lohnt sich überhaupt immer einen Besuch, auch wenn es jetzt gar nichts mit Tolkien zu tun hätte. Es ist einfach eine wunderschöne Stadt. Und ich fände das auch ziemlich cool, wenn ich da mal in so ein Forschungszentrum dann besuchen könnte, wenn ich dort wäre. Nur, soweit ich es halt verstanden habe, muss man dann auch wieder einen Termin machen und so weiter. Also es ist halt nicht öffentlich zugänglich und auch das ist halt schade einfach. Wobei für die Nachbarn vielleicht ganz gut. Mal schauen.
Wunderbar. Wir werden euch auf den Laufenden halten, wenn sich in den nächsten Wochen und Monaten noch was da zu ändern wird. Und vielleicht könnt ihr ja nochmal eure Meinung diesbezüglich uns kundtun. feedback@tollcast.de einfach nochmal reinschreiben und dann würden wir uns freuen, von euch zu hören.
Gerne auch als Audiokommentar.
Gerne doch. Eure zarten Stimmchen wollen auch wir gerne mal wahrnehmen. Und wo wir gerade bei zarten Stimmen sind, kommt jetzt noch mal eine andere zarte Stimme ein. Mal Tolkien in den Medien.
Hier ist wieder Marino El Artemis mit Tolkien-Referenzen aus Film, TV und Büchern. Passend zur letzten Tollcast-Folge des Jahres habe ich euch eine Tolkien-Anspielung mitgebracht, die immerhin Weihnachten im Titel hat. Sie stammt aus der US-amerikanischen Serie Dr. House, die zwischen 2004 und 2012 zuerst auf Fox ausgestrahlt wurde. Darin spielt Hugh Laurie den namensgebenden Dr. Gregory House, einen Krankenhausarzt, der sich auf die Diagnostik von besonders unklaren Fällen bei meist lebensgefährlich erkrankten Patienten spezialisiert hat. Die Arbeit ist meist ermittelnder Natur, von der Suche nach Umweltgiften im Haus bis hin zu nicht immer ganz unumstrittenen Tests, wie der Patient auf bestimmte Behandlungsmethoden reagiert. Natürlich alles, um am Ende der Krankheit auf die Spur zu kommen. Das klingt schon in der Kurzbeschreibung wie eine Detektivgeschichte. Und ganz klar, eigentlich müsste man Sherlock Holmes-Anspielungen sammeln. Dr. House leitet seine Hinweise nämlich meist aus dem Äußeren der Patienten her. Er traut deren Aussagen einfach nicht. Außerdem wohnt er in einem Haus mit der Nummer 221, natürlich in Wohnung B, und ist ein totaler Egomane, was ihm ständig in Konflikt mit dem Kollegium und der Krankenhausleitung bringt. Aber nun zur ersten Tolkien-Anspielung der Serie. In Staffel 3, Episode 10, Merry Little Christmas, kommt Dr. House in einen Behandlungsraum, in dem seine Kollegin Dr. Cuddy eine kleinwüchsige Patientin untersucht. Er macht dumme Witze über Zwerge, na klar. Cuddy stellt eine Diagnose in medizinischer Fachsprache, die Dr. House der Patientin dann mit folgender Einleitung übersetzt. Let me translate that into Tolkien for you. Also lassen Sie mich das für Sie in Tolkien-Sprache übersetzen. Ich übersetze mithilfe eines Elbisch-Online-Wörterbuchs nun einfach mal den passenden Wunsch zu den Feiertagen. Namerie i Turu Halmeri. Keine Ahnung, ob das dem Ganzen irgendwie nahe kommt. Klingt aber auf jeden Fall sehr schön. Bis dahin, im neuen Jahr, eure Marinoel Artemis.
Oh, jetzt bin ich voll in Weihnachtsstimmung. Eigentlich müssen wir noch Weihnachtslieder singen. Ach, auf Dr. House hätte ich auch mal wieder Lust. Ist schon lange her, dass ich die Serie geguckt habe.
Da kriegt man aber immer so, oh Moment, das hatte ich auch schon mal. Hatte ich jetzt auch diese eine von 10 Millionen Menschen kriegen diese Erkrankung. Ich bin Hypochonder.
Ich habe ja auch alle Staffeln geguckt, muss ich ehrlich sagen. Ich habe ja momentan wahnsinnig viel Zeit zu Hause hier, leider. Nein, vor ein paar Jahren ja schon. Und ich bin eigentlich der Meinung, das waren mehr Tolkien-Anspielungen.
Sie hat ja auch gesagt, die erste Tolkien-Anspielung.
Ah, die erste. Ja. Vielleicht sollte ich hier einfach mal genauer zuhören.
Das könnte helfen.
Männerkrankheit, Frauen zuzuhören. Und
weißt du, von Big Bang gibt's ja auch mehrere Tolkien-Anspielungen. Sie bringt ja immer mal wieder welche und nicht alle auf einmal, weil sonst hätten wir, glaube ich, eine ganze Tolkast-Sendung nur mit Big Bang-Anspielungen. Das wäre auch mal was.
Wollen wir mal weg vom Big Bang? Wollen wir mal
zum nächsten großen Knall.
Aber da hat's ja richtig geknallt. Da sind endlich mal Schauspieler. Nein, wir reden erstmal darüber. Amazon kündigt weiteren Cast an. Die haben Mitte letzter Woche rausgehauen, was sie denn noch so an Talenten des des normalen Schauspiels zu bieten haben. Und da kenne ich endlich mal ein paar Leute.
Hey.
Ja.
Wen denn?
Ja. Moment. Wikipedia sagt's mir direkt gleich. Und zwar Cynthia Adia Robinson.
Mhm.
Ha.
Aus? Wo kennst du
die kenne ich. Und zwar einmal aus dem Film The Accountant mit Ben Affleck und der Serie Shooter, wo sie eine FBI-Ermittlerin spielt.
Wen kennst du noch?
Daher kann ich sie. Moment, jetzt müsste ich. Ja, ich bin heute so schlecht vorbereitet.
Guck doch einfach auf den DTG-Artikel. Da hast du die Leute mit Bild und Name und Beschreibung. Alle.
Was meinst du? Da bin ich ja doch, lieber Annika.
Weil du gerade irgendwas von Wikipedia sagtest. Da dachte ich, was willst du denn gerade?
Jetzt muss ich mal scrollen, weil es sind ja so einige Namen. Ich denke mal, Annika ist gleich bereit, alle Namen vorzulesen, weil wir haben heute genügend Zeit. Nicht wahr, Annika?
Ich kann ja in der Zwischenzeit sagen, wen ich kenne, aber ich wusste nicht, dass ich ihn kenne. Das war sehr, sehr lustig. Und zwar Sir Lenny Henry. Genau. Sir Lenny Henry. Der hat nämlich bei Harry Potter und der Gefangene von Azkaban mitgespielt. Und zwar ist er der Schrumpfkopf im fahrenden Ritter. Also der da vorne in der Scheibe hängt und mal alles kommentiert. Drück auf die Hupe! Und das fand ich. Und heißt nicht auch der Busfahrer Lenny irgendwie? Also irgendwie weiß auf jeden Fall.
Ich finde es auf jeden Fall interessant, weil ich bis zu dem Zeitpunkt, als ich das gelesen hatte, immer davon ausgegangen bin, dass die komplett computeranimiert waren.
Die Schrumpfköpfe, ne? Dachte ich auch. Und dann, ja, ich hätte jetzt aber auch so, wenn ich mir so sein Gesicht angucke, ist ja jetzt ein Kompliment, ne? Hätte ich ihn jetzt nicht als den Schrumpfkopf erkannt. Und deswegen habe ich mich da sehr amüsiert, als wir die Sachen rausgesucht hatten und recherchiert hatten für den Artikel, wer wo schon mal wie was mitgespielt hat, habe ich mich darüber sehr gefreut. Aber wie gesagt, wusste ich auch nicht, dass ich den kenne.
Mich wunderte ja, als ich gelesen habe, dass Peter Tate mitspielt und dann auch festgestellt, dass er ja auch im Herrn der Ringe schon mitgespielt hat, zwar nur in der Extended Edition. Aber mich wundert, dass so keiner getitelt hat, Amazon bringt Herr der Ringe-Star ans Herr der Ringe-Set zurück. Das wäre doch eigentlich so die Clickbaiting-Maschine schlechthin, ohne dass ich jetzt seine Rolle schlecht machen möchte. Er spielte unter anderem einen Kosaren von Umbar und verkörperte eben auch die Figur des Shagrat.
Ja.
Shagrat.
Aber es wäre tatsächlich, also wie du sagst, Clickbaiting, also es wundert mich auch, weil du würdest als erstes denken, oh Gott, Gandalf oder Galadriel oder wer auch immer da halt irgendwie in Frage kommt, so vom Alter her, von der Zeit her, aber komisch, vielleicht, keine Ahnung, heben sie sich das noch auf? Wer weiß.
Ich habe doch den Schauspieler gefunden. Benjamin Walker. Ja, der war nämlich damals 2019 in Marvels Jessica Jones.
Ah, muss ich auch noch gucken.
In der letzten Staffel von ihr, was rausgekommen ist, da war er nämlich auch dabei.
Also, was mich bei diesem Cast halt sehr, sehr fasziniert, ist, dass wieder die sehr starke internationale Zusammensetzung. Mich überrascht, dass es relativ wenig Frauen sind. Das war beim ersten Mal, glaube ich, etwas ausgewogener. Zwar auch noch nicht 50-50, aber jetzt ist im Prinzip wurden 20 neue Schauspielende vorgestellt und davon sind 3 Frauen. Der Rest sind Männer. Das überrascht mich jetzt doch etwas. Aber gut, vielleicht werden wir eines Besseren belernt.
Auf jeden Fall ist der Cast sehr divers. Übrigens sind es 4 Frauen.
Ja, habe ich gerade auch gezählt. Ich habe einen unterschlagen, mea culpa.
Aber auch sehr cool, also was da auch an Nationalitäten dabei ist und Ursprüngen. Ich weiß gerade gar nicht mehr, welche Nationalität das war, wo ich erstmal echt googeln musste, wo das ist, weil ich da so überhaupt keine Ahnung von hatte. Ich gucke gerade durch, was war das denn nochmal?
Was ich sehr schön an diesem Cast finde, dass mir so zumindestens keiner direkt bekannt ist. Also wir hatten es im ersten Cast, da war der eine auf der Ripper Street, der da mitmachte. Aber das Schöne ist, für mich sind das ganz böse gesprochen, da möchte ich in ihre Fähigkeit jetzt auch nicht schlechter machen. Aber für mich ist das als unverbrauchte Gesichter. Das heißt, wenn ich mir jetzt den Film angucke oder die Serie, dann habe ich nicht sofort das Gefühl, ah, warte, das ist doch der aus der und der Serie. Und guck mal, der hat doch damals eine Bösewicht gespielt oder sie war doch damals mit ihm und da und so und überhaupt. Und also das finde ich sehr angenehm, dass ich mir die Serie angucken kann bis nach dem jetzigen Stand, ohne direkt schon mal Bezugspersonen in andere Filme oder Serien zu haben.
Und du kannst trotzdem halt davon ausgehen, dass das Top-Leute sind, weil das, also viele davon sind halt scheinbar unglaublich gute Theaterschauspieler. Und ich sage auch nur deshalb scheinbar, weil ich selber nicht beurteilen kann. Wenn man sich da mal anguckt, was die schon alles gemacht haben, wo die schon überall aufgetreten sind und in welchen großen Produktionen, also das ist schon nicht von der Hand zu weisen, dass da Talent dahinter steckt. Also ich glaube, die haben sich das schon sehr gut ausgesucht. Und wie du sagst, trotzdem so für Mainstream-Publikum, wie wir es vielleicht sind, halt so unverbrauchte Gesichter, wie du es genannt hattest.
Ja, also es ist ja überhaupt nicht bekannt, wer welche Rolle hat. Mhm. Aber wenn ich mir jetzt bei diesem Simon, wie heißt er nochmal? Nee, jetzt habe ich mich verklickt. Maus gerutscht.
Simon Morales meinst du vielleicht? Genau. Aus Essex?
Der könnte auch echt einen guten, sympathisch hinterlistigen Sauron abgeben.
Allein so diese Gesichtszüge, ne?
Genau, mit dem sehr markanten Kieferknochen, also ich glaube, das könnte wirklich ein guter Sauron werden.
Da fällt mir wieder auf, ich habe immer noch nicht Good Omens gesehen, Asche auf meine Tomaten. Aber ich habe ihn als Marcus Crassus in Spartacus gesehen. Das hatte ich zwar jetzt so auch nicht mehr auf dem Schirm, aber als ich es gelesen habe, fiel bei mir der Groschen. Da dachte ich mir, stimmt.
Okay.
Und das fand ich damals schon so passend, weil ich finde, er sieht so römisch aus, ohne da jetzt irgendwas hineininterpretieren zu wollen oder was auch immer man damit machen möchte.
Ja, bis die dann wieder in Teutoburger Wald kommen, dann haben die Römer wieder Mimi in den Augen. Ja.
Ach. Anderes Thema.
Also wie gesagt, es ist sehr spannend, denn es sollte ihn halb recht behalten. Er muss noch mal besser das nächste Mal in seine Glaskugel gucken. Wir haben bis zum Ende des Jahres definitiv noch was von Amazon zu sehen bekommen, allerdings keine Serie, kein Trailer.
Naja, aber das Jahr ist noch nicht um.
Ich wollte es gerade sagen. Noch haben wir ein paar Tage.
Wer weiß, was an Weihnachten noch kommt oder zwischen den Jahren.
Also wenn, müsste es eigentlich um den 18. Ich glaube, damals sind die Filme am 17.8., also am 19., 18. und 17. Dezember rausgekommen. Wenn man sich so ein bisschen überlegt, wie die Numerologie war mit der Karte, die dann Tolkiens Todesjahr und gleichzeitig natürlich dann auch das Gedicht der Ringgeister beinhaltete.
Das Ringgedicht.
Das Ringgedicht, Entschuldigung, danke. Kann ich mir schon vorstellen, dass da noch was kommt. Aber ich glaube einfach, dass die Pandemie, die ja auch wenn Neuseeland relativ gut da durchgekommen ist, einfach bei ganz viel einen Strich durch die Rechnung gemacht hat. Ja,
das denke ich auch.
Und ich glaube, dass sie jetzt eher gucken werden, dass sie definitiv bis nächstes Jahr die Serie so weit haben, dass sie 20 Jahre nach dem Erscheinen des ersten Herr-der-Ringe-Films gleich anknüpfen können.
Mhm. Was ich mir halt vorstellen könnte, wäre, dass halt vielleicht kein Trailer im klassischen Sinne, wo man irgendwie halt Rollen schon sieht, Figuren, Handlungsstränge da irgendwie offenbar werden, sondern dass sie wirklich nur irgendwie so einen, wie soll ich jetzt sagen, so einen verfluchten Teaser rausbringen, wo du nachher genauso schlau bist wie vorher, nämlich gar nicht, überhaupt gar nichts gesehen hast.
Das hatte ich gesagt.
Mhm. Ja, schau mal, wir haben ja noch ein paar Tage, hat das ja noch.
Einfach nur so ein schwarzes Hintergrund, ein bisschen Nebel und im Hintergrund hörst du vielleicht ein paar Kampfgeräusche, wo du vielleicht sagst, Schlacht um Minas Tirith damals schon oder, ne, werden sie zurückgeschlagen nach Mordor oder ähnliches? Was ist denn da? Oder du auf einmal einen riesengroßen Vulkanausbruch hörst und sagst, ja, da ist gerade was untergegangen. Irgendwie sowas. Mhm. Da bin ich mal gespannt.
Ich auch.
Ich rechne damit immer noch. Das Jahr ist noch nicht rum. Also es kann noch was kommen.
Die Hoffnung stirbt zuletzt, aber auch sie stirbt irgendwann.
Oh, sag das mal nicht, Arwen.
Gut, wollen wir noch mal ein bisschen in den Bildungssektor rüberspringen?
Ja, außerdem ist ja auch bald Weihnachten, ne? Wie wir gerade schon festgestellt haben.
Und dann Dennis?
Tolkien in 5 Minuten.
Tolkien in 5 Minuten. Dieses Mal Post vom Weihnachtsmann.
In der heutigen Folge wollen wir, passend zur Jahreszeit, einen Ausflug zum Nordpol machen. Wir nehmen euch mit auf eine Reise, die J.R.R. Tolkien seinen Kindern bescherte. Immer wieder zur Weihnachtszeit und das über mehr als 20 Jahre lang. Es geht um die Briefe vom Weihnachtsmann.
Müsste es nicht eigentlich die Briefe vom Weihnachtsmann und Polarbären heißen?
Soweit sind wir noch nicht, Polarbär. Du kommst erst später dazu. Gut. Im Jahr 1920 verbrachte die Familie Tolkien Weihnachten in Oxford. John, Tolkiens erstes Kind, war jetzt 3 Jahre alt. Er fragte seinen Vater, wie der Weihnachtsmann aussieht und wo er wohnt. Tolkien antwortete nicht direkt, sondern schrieb als Weihnachtsmann einen Brief an John. Es war der erste einer langen Tradition. Bereits diese erste Post vom Nordpol war nicht nur ein einfacher Text. Tolkien gab sich von Anfang an viel Mühe bei der Gestaltung. So fügte er neben dem Brief ein Doppelbild des Weihnachtsmanns ein, wie er durch einen Schneesturm stapft, und das Haus, in dem der Weihnachtsmann wohnt. Selbst der Umschlag wurde entsprechend verziert, mit dekorativer Schrift sowie einer gemalten Nordpol-Briefmarke und dem entsprechenden Poststempel. Der Weihnachtsmann berichtete in seinen Briefen über das Leben und Arbeiten am Nordpol und alles, was sonst noch passierte. So wie die Familie Tolkien wuchs, kamen auch immer mehr Helfer beim Weihnachtsmann dazu. Einige von ihnen kamen auch direkt in den Briefen zu Wort. So tauchte im Jahr 1925 der Nordpolarbär auf.
Das bin ich.
Er kommentierte oft die Briefe vom Weihnachtsmann und schrieb auch eigene Briefe an die Kinder. Dabei sorgte er oft für viel Wirbel am Nordpol.
Habe ich das? Ich habe doch immer nur geholfen.
Die oft turbulenten Ereignisse am Nordpol gaben Tolkien die Möglichkeit zu erklären, warum es manchmal kürzere Briefe oder weniger Geschenke gab. Im Jahr 1936 nahm der Weihnachtsmann auch einen Sekretär namens Ilbereth bei sich auf. Er schrieb den Kindern fortan ebenfalls ab und zu. Im Laufe der Zeit entwickelte Tolkien das Ganze so weit, dass der Weihnachtsmann, der 1923 bereits stolze 1924 Jahre alt war.
Nein, 27.
Oh, entschuldige bitte, Weihnachtsmann. Also nochmal. Im Laufe der Zeit entwickelte Tolkien das Ganze so weit, dass der Weihnachtsmann 1923 bereits stolze 1927 Jahre alt im Zentrum eines bevölkerungsreichen Landes mit eigener Geschichte und Mythologie stand. So tauchten die Neffen des Polarbärs auf, rote und grüne Elfen, Schneemänner, Pinguine, die vom Südpol zu Besuch kamen, und sogar der Mann im Mond hat einen kleinen Auftritt im Brief von 1927. Dass wir die Briefe überhaupt kennen, ist der Frau von Christopher Tolkien zu verdanken. Bailey brachte im September 1967 das Buch The Father Christmas Letters heraus. Die erste Ausgabe enthielt nur eine kleine Auswahl an Briefen. Erst 1999 wurde ein vollumfängliches Werk herausgebracht, wobei die Briefe von 1921 und 22 leider nicht erhalten blieben. Dass Tolkien auch immer das aktuelle Geschehen mit einbezog, wird am deutlichsten in den Briefen ab 1939. Hier wurde der Ton düster. Der Zweite Weltkrieg machte zwar vor dem Nordpol Halt, zu kämpfen hatte der Weihnachtsmann aber dennoch. Er schrieb etwa:
Ich habe eine Menge zu tun und wegen des schrecklichen Krieges ist dies Jahr alles sehr schwierig. Viele meiner Boten sind nicht zurückgekehrt.
Und 2 Jahre später:
Wegen des entsetzlichen Krieges gehen uns bald die Geschenke aus. Und in vielen Ländern leben die Kinder weit weg von ihrer Heimat. Polarbär hatte alle Hände voll zu tun, unsere Adresslisten auf dem neuesten Stand zu halten.
Das war eine schlimme Zeit.
Im Jahr 1943 schrieb der Weihnachtsmann ein letztes Mal an die Familie Tolkien. Priscilla war zu diesem Zeitpunkt bereits 14 Jahre alt. Und so schrieb der Weihnachtsmann in seinem letzten Brief:
Danach muss ich Lebwohl sagen, gewissermaßen. Natürlich werde ich dich nicht vergessen. Wir bewahren die Nummern unserer alten Freunde stets auf und auch ihre Briefe. Und später können wir hoffentlich wiederkommen, wenn sie selbst Häuser und Kinder haben.
Und er sollte recht behalten. Tolkiens Sohn Christopher und seine Frau Bailey führten die Tradition fort. Sie schrieben und zeichneten Weihnachtsmannbriefe für ihre eigenen Kinder. Ja, Grüße vom Weihnachtsmann an euch alle.
Ja, und ich habe jetzt auch das Buch in den Händen von Klett Cotter.
Das rote?
Die Neuauflage. Ja, die Neuauflage von Briefe vom Weihnachtsmann, worum wir uns ja das letzte Mal unterhalten hatten.
Sehr schön. An dieser Stelle vielleicht ganz erstmal vielen lieben Dank an Bernd als Weihnachtsmann und Jonas als Nordpolarbär, die in dieser Folge ihre Stimme, die uns in dieser Folge ihre Stimme geliehen haben.
Und auch erwähnt sei Redaktion Tobias M. Eckrich, weil das fällt ja in der Sendung immer weg, wer die Redaktion hatte. Das ist ja dann im Prinzip nur bei YouTube dran gehängt oder wer Tolkien in 5 Minuten als eigenständigen Podcast hört, das könnt ihr übrigens auch tun, wenn ihr unser ganzes Geschwafel drumherum euch sparen möchtet.
Oder ihr einfach jemand kennt, der sagt, er interessiert sich für Tolkien, möchte halt noch ein bisschen was nachlernen oder nachhören, besser gesagt, dann sind das halt so kleine Häppchen alle 14 Tage. Und ich würde sagen, dass das erste Jahr ist jetzt auch schon gut durchgeplant.
Mhm. Ja, aber ich bin auch sehr froh,
dass... Habt ihr also schon einiges in der Pipeline, ja, für die nächsten 20 Jahre.
20 jetzt hier, das nächste Jahr ist erstmal geplant. Das sind dann ja auch 24 Folgen, die produziert werden müssen.
Mhm.
Wir haben jetzt ja Gott sei Dank Maria und Christian, die sich bereit erklärt haben, beizutragen. Die eine Dame, die uns geschrieben hat, müssen wir noch antworten.
Ja, tut mir leid, wenn du das hörst, Maria. Ich bin noch nicht dazu gekommen. An der Arbeit war echt verdammt viel los. Aber wir haben deine E-Mail erhalten, dankend erhalten. Und ich freue mich sehr darüber. Und ich hoffe, ich krieg's gleich hin, dass ich jetzt gleich noch antworte, sodass du, wenn du das hörst, schon die Antwort im Briefkasten hast. Also schon gelesen hast.
Ja, und dann ist ja neben die reine Aufnahme, die dann ja im Regelfall Annika macht, wo ich ja dann nur Regie führe, den Text am Anfang und am Ende nochmal kurz anspreche, bleibt da ja nachher noch ganz viel auf dem Schnitttisch liegen. Um es dann halt wirklich auf 5 Minuten zu reduzieren. Aber mal schauen, inwieweit wir in Weihnachten vorarbeiten können. Was ist denn das nächste Thema?
Das nächste Thema wird Tolkiens Studienzeit beleuchten.
Ah, stimmt.
Beowulf statt Homer. Genau, da hat Maria die Redaktion, ich finde, sie hat da schon einen sehr schönen Titel für gefunden, für die Folge. Bin ich schon sehr gespannt drauf. Die Weihnachtsmann-Folge hat mir echt sehr, sehr viel Spaß gemacht. Also gerade auch mit Bernd und Jonas, finde ich, das sind zwei sehr, sehr gute Stimmen, die wir dafür gewinnen konnten. Und ja, du hast mal wieder sehr schön auf die Tränendrüse gedrückt, lieber Tobias, als Redakteur. Ich habe es jetzt beim vierten Mal hören, ging es ohne Tränchen, aber es ist aber auch einfach, also mir sind die Briefe vom Weihnachtsmann einfach sehr wichtig. Mir fehlt ja, das sage ich auch immer ganz, ganz offen, mir fehlt ja auch mein Heimatstammtisch Hannover. Ein Gruß an die Hanochidim da draußen, an den Kopfhörern. Wir haben zum Weihnachtsstammtisch immer in den Briefen vom Weihnachtsmann gelesen, jedes Jahr. Und das, wenn wir dann einmal durch waren, haben wir einfach wieder von vorne angefangen, weil das war bis dahin dann eh schon wieder so lange her, dass wir es eh nicht mehr wussten. Und das fand ich immer sehr, sehr schön. Und das war immer eine sehr, sehr schöne Weihnachtszeit einläuten. Also das war immer sehr schön. Ja.
Guti.
Kommen wir zum letzten.
Zur nächsten Bombe?
Ja, ja, kann man.
Termine.
Hey, wir haben,
Tobias.
Wir haben nämlich noch
ich habe gesagt Bombe, nicht Termine.
Gut, es hat indirekt mit Terminen zu tun. Und zwar setzt die C6P Cologne in 2021 aus. Also es wird nächstes Jahr keine C6P geben. Wir hoffen dann einfach, dass es in 2022 wieder soweit ist.
Dann habt ihr jetzt 2 Jahre, dann hat die einmal stattgefunden. Es gibt ja mittlerweile schon die ersten, die sagen, ja, wir freuen uns dann darauf, 2022 wieder zur RPC zu können.
Oh.
Aber nee, die hatten auf Facebook einen etwas längeren Brief veröffentlicht, wo es halt natürlich klar mit der Planungssicherheit, das kennen wir ja auch. Und selbst wenn man jetzt alle durch impfen, man braucht ja irgendwie einen gewissen Zeitabstand. Ich hatte jetzt neulich im Podcast mit Herrn Dr. Drosten gehört, also so, selbst wenn alles gut läuft, braucht man mindestens 200 Tage, so anhand wie viele Menschen geimpft werden können, wenn genügend Impfmaterial und so da ist. Und ja, damit hast du ja schon das erste Drittel des Jahres ist ja schon rum, wenn alles glatt läuft.
Mhm.
Ich bin halt einfach froh, wenn wir sagen, mit den Tolkien-Tagen vielleicht jetzt dieses Jahr noch mit vielleicht leicht abgemilderten, aber trotzdem noch sehr, sehr restriktiven Vorgaben, aber dass man dann vielleicht so schon so in der zweiten Jahreshälfte ist mit dem Ting und dann ist es auch wieder wärmer und wir sind ja eher da draußen, dass wir dann nochmal so ein schönes Ting in Lützensemmern zum Verabschieden haben. Der größte Vorteil dürfte wahrscheinlich sein, dass wir jetzt dieses Jahr nicht da waren, dass hoffentlich das Mehrzweckgebäude, was dieses Jahr noch zum Thing-Termin sich im Bau befunden haben soll, vielleicht nächstes Jahr schon fertig ist und wir ihn gänze nutzen können.
Stimmt, daran habe ich noch gar nicht gedacht. Ich dachte jetzt eigentlich, du sagst, dass du hoffst, dass der Eismann bis dahin dann einfach noch mehr Zeit hatte, leckeres Eis zu produzieren. Aber gut, Mehrzweckhalle ist natürlich auch gut.
Das Eis ist schon echt geil bei ihm.
Ja. Oh.
Aber
er könnte gerne dauerhaft dort sein, Tobias. Regel das mal bitte, dass man dauerhaft dort das Eis kaufen kann.
Ja. Ich muss aber sagen, wir haben in Murnau jetzt auch eine Eisdiele, da kommt das Pistazien schon sehr nah dran. Aber jetzt schweifen wir wirklich ganz weit ab.
Jetzt habe ich Lust auf Eis. Ich hätte gerne jetzt so ein Spekulatius-Eis oder sowas.
Und deshalb würde ich jetzt einfach mal sagen, Dennis, jetzt aber.
Termine, Termine, Termine.
Ja, und da höre ich wieder das schöne kleine Lachen, weil sie mich hier sehen, wie ich hier gerade abgehe bei Termine, Termine, Termine. Und zwar starten wir nicht mit 2020, weil das neigt sich langsam dem Ende zu. Wir starten am 8. Januar 2021, haben wir die Mitgliederversammlung der Deutschen Tolkien-Gesellschaft. Da gibt es demnächst die Tage auch nochmal einen Brief an alle Mitglieder mit allen wichtigen und zusätzlichen Informationen. Dann hat sich ein bisschen was verändert zum Start der Ting-Anmeldung. Und zwar ist es nächstes Jahr erst am 10. Januar 2021 zum Anmeldung des Tings in Lützensömmern. Nächstes Jahr das letzte Mal in Lützensömmern. Am 13. Februar 2021 haben wir das Talking Society Seminar online. Vom 15. bis 16. Mai 2021 die Weltenwerker-Con in Gießen-Messe. Vom 27. bis 30. Mai 2021 die Leipziger Buchmesse und am besagten identischen Wochenende vom 28. bis 30. Mai 2021 die Tolkien-Tage im Pont am Niederrhein. Auch hier noch eine kleine Info, Tickets bitte vorbestellen. Der Freitagabend, der Kinoabend ist bereits schon ausverkauft. So.
Ja, dann hoffen wir, wie gesagt, mal
fertig.
Dann hoffen wir wirklich mal, dass wir nächstes Jahr wieder halbwegs zur Normalität zurückkommen, also, weil die ganzen Bekloppten da draußen fehlen mir schon.
Mir auch. Also allein jetzt.
Ich sehe sie ja alle zwei Wochen.
Ja, gut.
Aber nicht in echt.
Außerdem sind es nur zwei Bekloppte von, keine Ahnung wie viele.
Außerdem ist dein wie heißt das, was du mir auf dem Ting gemacht hast? Spanferkel.
Ja.
Das ist halt nur auf dem Tisch gut und nicht, wenn du es isst. Und ich es nur sehe.
Oder der Lachs.
Ja neulich. Ja, ja, aber Tobias, du hast doch neulich auch so ein Schweinekrustenbraten gemacht, wenn ich mich nicht dran so erinnere.
Jojo.
Jojo. Jojo. War lecker, habe ich gehört.
Ja, war sehr lecker.
Ja. Ich hätte dann beim Koch meines Vertrauens noch mal eben schnell ein, zwei Ratschläge geholt.
Ich verstehe nicht, was du meinst.
Aber wir haben ja, wir hatten ja in der Vorberichterstattung, also im Vorgespräch, nicht Vorberichterstattung, wir sind ja kein Fußballspiel.
Schade.
Ging es ja nochmal um die Geschenke, die wir jetzt an den Hörenden, an die Zuhörerinnen und Hörer haben. Dennis guckt schon wieder, wie ein Auto, nur nicht so schnell.
Ich warte gerade auf das komische Licht, was gerade auf mich zuscheint, aber ich noch nicht wegrennen möchte. Ich spiele gerade ein Reh.
Die Sonderfolgen.
Sonderfolgen? Ach, diese Geschenke meinst du?
Es kommen
ja
noch drei Sonderfolgen für euch dieses Jahr.
Ui, so lange ist das
drei.
Jahr ja gar nicht.
Alle guten Dinge sind drei.
Oh nee, ja, ernsthaft? Genau.
Ja. Ja, ist es wieder soweit. Ja.
Das heißt, jetzt ist das Fußballspiel vorbei. Ab 5, 90
Minuten sind
um. Jetzt
sind wir in den doppelten Anhängen. Recht herzlichen Dank, wir sind in den doppelten Anhängen.
In der Nachspielzeit. Ne? FC Mordor gegen ESC Auenland, oder was?
Elfmeterschießen.
Ne? Aber jetzt, wo du gerade sagst, wir haben jetzt das zweite Mal, ne? Saruman möchte auch noch was dazu sagen.
Ah. Aber.
Ja, ich
weiß
unbedingt
nicht,
noch Gesprächsbereitschaft.
Ich weiß nicht, ob ich jetzt der Ultra-Nerd bin, aber ist das nicht das Haradrim-Horn? Fragezeichen?
Nein.
Okay.
Nein.
Das klang nämlich, ich hatte gerade irgendwie so Olifanten vor Augen.
Nein, das Horn von den Haradrim, wo sie am Anfang mit den Ottifanten, sage ich jetzt
nochmal. Mit den Ottifanten, super.
Mit den Ottifanten.
Mit den Olifanten.
Kontenance.
Mit den Olifanten dann reinkommen. Das ist viel höher und macht nur einmal.
Ja.
Und das war jetzt zweimal am Anfang. Das ist die Szene, wo Saruman mit Grima Schlammzunge dann rausgeht und Grima sagt, so eine große Schlacht gibt es nicht, so ein großes Heer.
Ja, ja,
und in dem Moment kommt dann
Stimmt, und ihm dann die Kerze da so super ausgeblasen wird und ihm da so ein Tränchen irgendwie aus den Augen kullert, wo immer noch gestritten wird, ob das jetzt der Wind war oder der schiere Schock über dieses Heer oder was auch immer. Geile Szene. Oh Mann, ich muss unbedingt diese Filme wieder gucken.
Wir wollten eigentlich über die Geschenke reden.
Stimmt. Ja.
Am 23. kommt irgendeine Sendung mit Computerspielen und Doda, wo ich mich ja mit ihm vor ein paar Wochen unterhalten hatte, wo es nicht nur um Herr der Ringe Online geht, möchte ich nochmal hier betonen.
Aber auch für die, die das gerne hören möchten.
Ja, aber nicht nur, aber auch doch, hört es einfach selber. Es war eine lustige Sendung.
Am 23. Dezember.
Am 23. Dezember.
Für den gemütlichen Weihnachtsausgleich habe ich etwas im Petto. Und zwar habe ich mich bis dahin mit Erik getroffen, unserem Haus- und Hofkomponisten, und eine Sonderfolge aufgenommen zu seinem zweiten Album. Und ich gehe davon aus, dass man zumindest in der ein oder andere Lied reinhören kann, wenn wir nicht sich sogar wie beim letzten Jahr alle zeigen. Da habt ihr fleißig Feedback geschickt und die Fragen werde ich ihm dann entsprechend auch alle stellen. Und das so für den gemütlichen Weihnachtsausgleich. Und Anni?
Genau. Und ich habe noch, um das Jahr richtig gut ausklingen zu lassen, weil das haben wir uns wirklich verdient, am 31. Dezember veröffentlichen wir die Sonderfolge, Interviewfolge mit Ted Naismith, den wir in Birmingham für euch interviewt haben. Und wie immer gibt es das Interview im englischen Original mit anschließender Übersetzung auf Deutsch.
So. Dann waren die Geschenke jetzt auch durch und sonst?
Mir fällt gerade auf, das ist ein Geschenk von jedem von uns, ne?
Ja.
Voll cool. Ist mir aber bislang nicht aufgefallen, erst jetzt gerade. Voll schön. Finde ich voll, voll schön.
Zumindest für dieses Jahr.
Ja, ja. Aber das ist doch cool.
Ja, ja. Ich habe noch viel zu tun die nächsten Tage.
So, so.
Ich auch.
So, mit Interviews führen. Mhm. Ich würde das Pad im Auge behalten.
Okay.
Alles klar.
Und sonst? Freut euch auf Weihnachten?
Ja.
Nee.
Oh.
Kein Schnee? Oder weshalb nicht?
Auch. Das ist das erste Weihnachten seit 16 Jahren, was ich zu Hause verbringen darf.
Ui.
Ich muss nicht arbeiten.
Ach so. Aber ist das nicht schön?
Das geht nicht.
Also
das geht
das
nicht.
Das ist unser Kolleg. Du, das ist überhaupt kein Problem. Du kannst mir mit der Adapedia mit Sicherheit genug helfen.
wenn ich dir da irgendetwas durcheinander bringen kann, da kann ich dir gerne bei helfen, ja, aber was so Webseiten spezifische Codex angeht oder ähnliches, das ist so, wie ich jemals einen Elben knutschen wollen würde.
Ah ja, wissen wir das jetzt auch.
Dann würde ich sagen, habt ihr noch irgendetwas, was wir unseren Hörenden auf den Weg geben möchten ins neue Jahr? Ich sag jetzt nicht, es kann nur besser werden, weil das schwört eigentlich nur darauf, dass es nächstes Jahr zum Anlass nimmt, um es noch schlimmer zu machen.
So, steht doch schon fest, nächstes Jahr gibt's Covid 2021.
Genau, so. Pro von Apple. zum doppelten Preis. Wir sagen, lass mich einfach so sagen, wir haben 2021 mehr oder weniger in Gänze überlebt.
Werden wir haben, ja.
Und wir werden auch alles dran geben, dass die Gesundheit auf den Veranstaltungen, die wir durchführen, an oberster Stelle steht und hoffen trotzdem, dass wir ganz viele von euch im nächsten Jahr wieder richtig sehen können. Und das ist so mein Wunsch für 2021. Die ganzen liebevoll Bekloppten da draußen und jeder von euch weiß, wen ich gerade meine, mal wieder irgendwie in den Arm zu nehmen mit einem Bierchen, also ich trinke kein Bierchen, aber ich nehme Milch, du ein Bier, am Grill stehend, zu kochen, zu grillen, Spaß zu haben, sich auszutauschen, das hat mir schon sehr gefehlt dieses Jahr, so als Resümee für 2020.
Ich wünsche mir, dass wir aus 2020 mitnehmen, wie besonders das ist, was wir normal haben, was für uns total selbstverständlich ist, dass wir uns irgendwie mit 100 Bekloppten auf einer Burg treffen oder sowas. Oder mit, keine Ahnung, 10.000 auf dem Tolkien-Tag. Und dass das so selbstverständlich ist und es eigentlich nur noch darum geht, kann ich an dem Wochenende, wie lange brauche ich, bis ich dort bin? Und dass das was ganz, ganz Besonderes ist und dass wir das wertschätzen weiterhin und jetzt, also dass wir das wertschätzen lernen auch und dass das erhalten bleibt.
Ich möchte auf jeden Fall allen ein schönes, kleines, familienrahmenmäßiges Weihnachtsfest wünschen, gesund bleiben und einen sehr sicheren Rutsch ins Jahr 2021, aus das wir gewisse Sachen aus 2020 mitnehmen, was vielleicht nochmal auch für uns alle das bedeutet, was wir dieses Jahr nicht hatten, sondern die letzten Jahre zuvor. Annika, du hast das vorhin auch so schön beschrieben, dass es 2021 für uns schön wird.
Ja.
Wir machen es trotzdem schön. Ich sag's trotzdem.
Wir bleiben auf jeden Fall, und das kann ich euch versprechen, uns werdet ihr auch 21 nicht los.
Verdammt, ich dachte, das war jetzt die letzte Sendung.
Ja, 2020.
Aber ja, war es dann doch die letzte Sendung, habe ich doch gesagt.
21 sind wir wieder pünktlich am dieses
Mikrofon.
Jahr ist es nicht dafür, nee, ich wollte gerade gucken, am 6. Wenn bei uns ein Feiertag ist, könnt ihr uns spätestens wieder hören mit unserem ersten Rückblick. Vielleicht nochmal letzte Infos zur Mitgliederversammlung. Und bis dahin eine gesunde, tolkieneske Zeit.